Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Also wie kann die Arbeit auch für den Menschen da sein und nicht nur der Mensch für die Arbeit? Darum geht es im radikalen Arbeiten. Es geht nicht darum, jetzt die Mauern einzureißen und die Revolution auszurufen. Du hast halt nicht das agile Mindset und du musst jetzt anders denken oder so. Also sowas finde ich schon als Psychologe übergriffig. Sondern diese Prinzipien sind eine Idee, anders zu handeln, sich anders zu verhalten und dadurch die Dinge zu verändern. Das ist ja im Azubi-Wesen ist es ja gang und gäbe, dass man den Azubi in ganz viele unterschiedliche Abteilungen reinsteckt. Da kann er sich ausprobieren. Also da wird eigentlich noch ein bisschen rudimentär so das angeteasert. Wo hast du denn deine Stärken?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist radikales Arbeiten? Für dieses Gespräch habe ich den Arbeitspsychologen und Autoren Markus Feeth eingeladen. Zum Buch Radikal Arbeiten – Gebrauchsanweisungen für ein befreites Arbeitsleben, erschienen im Haufe Verlag. Der Ausweg aus dem Arbeitschaos. Die Arbeitswelt, wie die meisten von uns sie kennen, ist oft frustrierend. Zu viele Meetings und E-Mails, zu viel Bullshit und Bürokratie. Zu wenig Aufbruch und Dynamik, zu wenig Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Wir haben eine Arbeitswelt gebaut, in der die Arbeit uns beherrscht und nicht wir die Arbeit. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hier setzt Markus Feeth an. Radikal arbeiten ist die Antwort auf genau diese unbefriedigende Arbeitssituation. Er zeigt in seinem Buch, wie wir zum Wesentlichen zurückkehren und nicht im täglichen Chaos des Arbeitsalltags versinken. Ihm geht es um Arbeit ohne Bullshit, Arbeit ohne Angst, lebendige Organisationen und Arbeit, in der wir unsere Stärken tatsächlich verwirklichen können. Markus Feeth macht klar, wie wir Menschen ticken, was uns produktiv und glücklich macht, wie wir Sinn in unserer Arbeit finden und konstruktiv zusammenarbeiten, unterstützt von mehr als 30 kleinen und großen Werkzeugen für den beruflichen Alltag. Eindringlich legt er uns 5 Prinzipien ans Herz, von denen wir uns leiten lassen sollten. Pragmatismus. Mach das, was funktioniert, und lass alles andere weg. Entfaltung. Bring das Beste in dir und anderen hervor. Abgrenzung. Schütze dein Privatleben vor deiner Arbeit. Respekt. Begegne anderen mit Hilfsbereitschaft und Wertschätzung. Und zu guter Letzt. Lernen. Erweitere täglich dein Wissen und Können. Zur Person, Markus Feeth ist Arbeitspsychologe und Initiator des radikalen Arbeitens. Er gilt als einer der führenden Vertreter für neues Arbeiten und zählte 2023 zu den Top 99 HR-Influencern in Deutschland. Er ist Co-Host des Podcasts Der Radikale Salon, Kolumnist bei Kapital und mit Interviews und Artikeln unter anderem bei ARD, RTL, Wirtschaftswoche und diversen Fachmagazinen vertreten. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Markus.
Ja, hallo Danny, ich freue mich auch.
Lieber Markus, ich habe 1-2 Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ja, das. Ich versuche es mal. Also von Haus aus, wie gesagt, bin ich Psychologe, Diplompsychologe. Ich habe im Nebenfach Informatik studiert. Und ich wollte eigentlich nach meinem Diplom gar nicht als Psychologe arbeiten, weil ich habe auch im Leben sehr viel Musik gemacht und war dann tatsächlich Profimusiker erstmal nach meinem Diplom. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt noch ein bisschen was Gescheites aus meinem Leben machen. Und ich habe dann an verschiedenen Stellen gearbeitet, unter anderem bei einem Softwarekonzern. Und auch als therapeutische Lehrgangsleitung, habe mich aber dann 2005, 2006 selbstständig gemacht. Und seitdem arbeite ich im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, mit ganz vielen Menschen und Organisationen. Da liegt so mein Arbeitsschwerpunkt ein bisschen drauf auf Führungskräfte-Coaching, Teamentwicklung. Und irgendwann kam dann diese Geschichte dazu mit Bücherschreiben und Vorträgen. Also ich habe eher aus einem aus einem Widerwillen heraus habe ich mein erstes Buch geschrieben. Das war damals über Burnout. Das war damals so, da hat mir immer gesagt, ja, du hast halt irgendwie Pech, du bist halt diese Burnout-Persönlichkeit und du hast jetzt irgendwie die A-Karte gezogen und dann, das hat mich ziemlich aufgeregt und deswegen habe ich da eine Gegenposition geschrieben und das war mein erstes Buch und dann kamen Vortragsanfragen. Mittlerweile bin ich jetzt da eben bei 6 Büchern und ganz, ganz vielen Vorträgen und ich habe mich thematisch über die Jahre in diesen New Work-Bereich reingearbeitet. Ich bin dann auch auf Friedrich Bergmann aufmerksam geworden, habe dann auch dazu ein Buch geschrieben, habe auch die New Work-Charta verfasst, die kam dann 2019 raus und die war dann, ich darf sagen, schon so ein bisschen wichtig oder maßgeblich in dem ganzen Bereich. Und es geht eigentlich in meiner gesamten Arbeit immer um diese Frage, wie passen denn Arbeit und Mensch zusammen? Oder wie kann man die Arbeit so gestalten, dass sie gut zum Menschen passt, zu seiner Psychologie passt, dass sie so grundlegende Bedürfnisse einfach erfüllt, die wir Menschen haben. Und auch aus dieser ganzen Motivation raus habe ich jetzt die letzten 1-2 Jahre eben diesen eigenen Ansatz entwickelt, des radikalen Arbeitens. Auch das war eigentlich gar nicht geplant. Das ist aus einem Zufall heraus entstanden, den wir vielleicht dann auch später nochmal diskutieren können. Aber es entstand dann eben diese Community und es entstand das Buch und diese grundsätzliche Richtung des radikalen Arbeitens.
Ja, total spannend und ja, mit grundlegend, mein Buch ist jetzt quasi auch gerade im Lektorat New Work und Resilienz und du wurdest natürlich auch fleißig zitiert und ich habe natürlich auch gleich eine Übersicht gehabt von dem, was du damals mit aufgestellt hast, das heißt, du hast da schon einen wichtigen Pflock mit eingeschlagen. Du hast es gerade schon gesagt, radikal arbeiten, das klingt ja erstmal, klingt ja gar nicht nach New Work, was bedeutet denn für dich radikal arbeiten und wie bist du zu diesem Konzept gekommen?
Also dazu muss ich erstmal erklären, wieso ich für mich nicht mehr sagen würde, dass ich New Work mache. Also das ist für manche Leute überraschend. Und es gibt zwei Gründe, warum ich mich selbst jetzt gar nicht mehr so als New Worker bezeichnen würde. Mhm. Das erste Problem ist, dass New Work so zum Containerbegriff geworden ist. Also er meint halt alles und nichts. Also der Yoga-Lehrer macht New Work und die IT-Beratung macht New Work und der Coach macht sowieso New Work. Also ich habe das damals mit dem Phänomen Burnout erlebt und ich sag immer gern, solche Begriffe sind Pop. Pop heißt, jeder redet mit, aber keiner weiß richtig, was es ist. Und sowas hasse ich. Also das ist mein erster Grund, warum ich New Work als Begriff jetzt mal für mich abgelegt habe. Und mein zweiter Grund ist, dass ich in der praktischen Arbeit gesehen habe, dass New Work teilweise zu sowas wie so einer sanften Ideologie geworden ist. Was meine ich damit? Also grundsätzlich finde ich das ja total gut, wenn man sagt, also es soll Dinge geben wie Selbstverantwortung und Selbstorganisation und Purpose und so weiter. Das kann ich eigentlich immer noch unterschreiben. Nur in der praktischen Umsetzung sah das dann manchmal so aus, dass du dann Leute hast in den Organisationen, die sagen, das will ich aber gar nicht oder das kann ich auch nicht. Ich möchte einfach meinen Job machen. Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, meinen Job machen und jetzt lasst mich einfach in Ruhe. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, was ist eigentlich mit diesen Leuten? Na, und dann, was machen die dann, wenn so ein New Work-Programm da über sie drüber rollt? Die verstecken sich, die Schauspielern, die werden zu irgendwas gezwungen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ja, das kann es jetzt eigentlich nicht so sein. Also das sind jetzt mal die zwei großen Gründe, warum ich für mich selber jetzt sagen würde, ich würde jetzt nicht mehr offensiv New Work jetzt vor mir hertragen, ja. Wo ich immer noch dabei bin, ist die Urdefinition von Bergmann, Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Das kommt auch teilweise in meinem Buch vor, in einem Abschnitt. Das habe ich ein bisschen noch aus der alten New Work-Bewegung übernommen. So, jetzt war ja die Frage, was ist eigentlich radikal arbeiten? Ne? So, das war ja so. Und da ist immer so ein bisschen Missverständnis. Die Leute kriegen das manchmal so in den Hals. Ah, du willst hier die Revolution ausrufen. Du willst hier alles umstellen. Die denken gleich an Extremisten oder Selbstmordattentäter oder so. Und da muss ich immer diesen Zahn gleich als erstes ziehen. und muss und sage immer, pass auf, guck mal in den Duden rein. Ja, beim Duden steht, bei Radikal steht als erstes etwas in seiner Grundlage erfassend, also zum Grund kommend, die Essenz betreffend. Und das ist für mich radikal. Also ich möchte die Arbeit für den Menschen wieder dahin bringen, zur Essenz, zur Wurzel. Was ist wirklich wichtig? Wie arbeiten wir wirklich gut? Wie kann Arbeit eben auch den Menschen stärken? Also wie kann die Arbeit auch für den Menschen da sein und nicht nur der Mensch für die Arbeit? Darum geht es im radikalen Arbeiten. Es geht nicht darum, jetzt die Mauern einzureißen und die Revolution auszurufen.
Da muss ich natürlich sagen, du hast aber auch natürlich, Entschuldigung, ein geiles Cover. Das heißt, du hast ja diesen, ich sag mal, diesen Bus-Fensterschlaghammer da, mit dem man die Fensterscheiben einschlägt. Ich finde es ja cool, dass Haufe da so, so ein cooles Cover vorbereitet gemacht hat oder zusammen durchgehen hat lassen. Das finde ich ja schon ziemlich cool, weil das setzt ja da auch genau so ein bisschen an und spricht ja schon ein bisschen für Radikalität. Du unterscheidest ja auch zwischen destruktiver und konstruktiver Radikalität. Wie erkennst du, ob eine radikale Idee konstruktiv ist?
Also das erkennt man eigentlich sehr leicht. Und zwar, wenn jemand eine radikale Idee hat, geht das Umfeld in Resonanz, setzt sich das fort, ist es anschlussfähig. Ja? Also auf gut Deutsch, wenn irgendjemand eine radikale Idee äußert und die anderen sagen, was soll denn das jetzt? Das ist aber total komisch, das ist ja völlig weird, ja. Und nicht mal so eine Atmosphäre entsteht von wegen, ach, das ist eigentlich interessant, ich verstehe es vielleicht gerade nicht, aber es klingt irgendwie interessant, sondern wenn es gleich also eine Abwehr erzeugt. Und zwar mein Lieblingsbeispiel historisch ist immer die Französische Revolution. Ja, also die Französische Revolution war am Anfang war sie konstruktiv, weil diese Revolutionäre gesagt haben, es geht gegen Hunger, es geht gegen Armut. Wir wollen sowas wie Demokratie entwickeln. Das hat eigentlich super konstruktiv angefangen. Aber was ist dann passiert? Es ist mehr oder weniger frühzeitig ins Destruktive gekippt und es war ein Blutrausch und ein Morden und ein Töten. Und im Endeffekt ist es ja auch nicht gut geendet, weil 20 Jahre später kam Napoleon wieder als Kaiser. Also das ist so das Paradebeispiel von einer radikalen Idee, die am Anfang super konstruktiv war, aber eigentlich gleich ins Destruktive gekippt ist. Und dann hast du auch keine Resonanz mehr, dann fällt alles zusammen. Ja. Und in der Organisation kannst du eigentlich das Gleiche beobachten. Also wenn du eine radikale Idee hast, die Leute mehr entfremdet, als dass sie sagen, jawohl, das gehen wir mit, das ist was Interessantes, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es eher eine destruktive Idee ist als eine konstruktive. Also to make a long story short, wenn die Leute in Resonanz gehen, wenn die sagen, das ist interessant, das inspiriert mich oder das begeistert mich, dann hast du eine konstruktive, radikale Idee.
Jetzt gehe ich mal zu deinen ersten Worten zurück. Das war ja ganz spannend. Und zwar das, was du gesagt hast, die Leute haben sich so ein bisschen entfremdet von, ich sag mal so, man will eine Transformation machen und New Work. Und manche Menschen sind ja einfach so, die wollen 9-to-5 machen. Die wollen keine Selbstorganisation. Die möchten, dass die Führungskraft entscheidet, was sie zu tun hat, weil sie auch sagen, okay, die Führungskraft wird dafür bezahlt, zu entscheiden, was ich zu tun habe. Und ich möchte hier in meinen 8 Stunden arbeiten. Dann will ich nach Hause gehen. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps und dann ist auch zu Ende. Also, weil das erlebe ich auch. Und jetzt sagst du, die Leute sollen in Resonanz gehen mit quasi diesen radikalen, mit dem radikalen Arbeiten und mit dem radikalen Konzept. Aber inwiefern wirst du immer eine größere Aufspaltung haben? Das heißt, gibt es eine kritische Masse, die man begeistern muss für das Thema? Oder wo kann man das ansetzen und sagt, okay, die Leute gehen in Konsens?
Also meine Idee des radikalen Arbeitens ist ja nicht, dass es ein Change-Programm ist. Oder dass es ein Managementmodell ist. Und das hast du ja bei diesen klassischen Ansätzen, sogar im New Work-Bereich hast du das ja immer. Also da kommt dann so eine Beratung und sagt, wir machen jetzt Selbstorganisation oder wir machen jetzt eine Purpose-Initiative oder so. So. Meine Idee oder mein Spruch ist ja immer, wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, dann verändert sich auch das Ganze. Das heißt, mein Programm oder diese 5 Prinzipien, auf die wir vielleicht noch kommen, das ist ja ein Programm für einzelne Menschen. Also mein Instrument zum Beispiel, mit dem ich in Organisationen reingehe, das sind ja diese sogenannten Radical Work Circles. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Gruppencoaching-Programm. Manche Spezialisten oder manche Leute aus dem HR-Bereich, die kennen vielleicht damals noch diese Idee des Working Out Loud. Der hat ja auch solche Circles gemacht. Also ich mache nicht das Gleiche, aber diese Idee des Gruppencoachings, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen, sich mit der Idee des radikalen Arbeitens und diesen radikalen Prinzipien auseinandersetzen, das finde ich faszinierend. Und dann kommen da 8 oder 10 Leute zusammen aus 5 oder 6 Abteilungen und versuchen das dann für sich umzusetzen und in ihre Einflusssphäre dann reinzutragen, an ihren Arbeitsplatz reinzutragen. Das finde ich das Interessante, weil auf der Ebene Kollege zu Kollege oder Führungskraft, Mitarbeiter, dann gibt man diese Idee weiter oder man schiebt mal eine Postkarte rüber mit diesen 5 Prinzipien oder man unterhält sich darüber und sagt, okay, wie können wir denn das jetzt zusammen umsetzen, im 1:1 oder im Team? Also es ist weder ein großes Change-Programm, noch auf der anderen Seite dieses Mindset-Gefrickel, ne? Also du hast halt nicht das richtige Mindset oder du hast halt nicht das agile Mindset und du musst jetzt anders denken oder so. Also sowas finde ich schon als Psychologe übergriffig, sondern diese Prinzipien sind eine Idee, anders zu handeln, sich anders zu verhalten und dadurch die Dinge zu verändern. So würde ich es beschreiben.
Mhm. Du differenzierst ja in deinem Buch auch 2 Formen des Kapitalismus, einmal den sozialen Kapitalismus und einmal den flexiblen Kapitalismus. Was verstehst du darunter und was sind die Folgen dieser Formen?
Also zunächst mal, Kapitalismus ist für mich kein Kampfbegriff, sondern das ist einfach eine neutrale Beschreibung. Mhm. Was verstehe ich jetzt darunter? Also dieser sogenannte soziale Kapitalismus, der war ungefähr vorherrschend vielleicht bis in die 1970er, 1980er. Und was hat diesen Kapitalismus gekennzeichnet? Der hat da gab es sozusagen einen Vertrag. Ich gebe meine Arbeitskraft der Organisation und dafür kriege ich ein gewisses Maß an Sicherheit und an Planung. Ja, also da konntest du sicher sein, also jetzt vielleicht nicht gerade 20 Jahre beim Bosch oder beim Daimler, aber du konntest dein Leben planen, auch mit größeren finanziellen Investitionen. Du konntest ein Haus abzahlen, du konntest dir ein Auto leisten, du konntest gewisse Urlaubsplanungen, ja, natürlich auf unterschiedlichem finanziellen Niveau, das ist schon klar. Aber im Großen und Ganzen war der Arbeitsplatz so eine Konstante und der Vertrag war Arbeit gegen Sicherheit und Perspektive. Deswegen hat es auch so gut funktioniert mit dieser Leitorganisation Pyramide, also mit dieser Hierarchie, die durchgezogen wird, weil du hast einfach dein Kästchen gehabt in der Organisation, du hattest eine festgelegte Aufgabe, du hattest festgelegte Verantwortung und es war sogar gut, wenn du nicht nach rechts und links geschaut hast. Weil die Pyramide hat ja gerade belohnt, dass du in deinem Kästchen bleibst und die hat ja super funktioniert. So, man muss aber dann feststellen, dass dieses ganze wirtschaftliche System, also dieser Arbeitsvertrag, also Leistung gegen Geld und Perspektive und diese ganze Pyramidenorganisation war eigentlich produktgetrieben. Was bedeutet das? Die Organisation hatte genug Zeit, sie hatte genug Ressourcen und sie hatte, ich sage mal, genug Planbarkeit, um zu sagen, ach ja, wir machen jetzt was Neues, dann schieben wir es raus in den Markt und dann gucken wir mal, was der Markt damit macht. Aber eigentlich ist das alles wunderbar gemächlich und es funktioniert eigentlich ganz gut. So. Und auf einmal ist das Ganze in den sogenannten flexiblen Kapitalismus gekippt. Was bedeutet das? Die Märkte haben sich globalisiert, es wurde alles schneller, es wurden neue Technologien erfunden und auf einmal waren die Organisationen nicht mehr produktgetrieben, sondern sie waren marktgetrieben. Sie mussten viel mehr reagieren auf das, was in der Umwelt passiert. So, und wie haben die Organisationen reagiert? Sie haben sich anders aufgestellt. Matrix-Organisation, Projektorganisation, Plattformorganisation, Netzwerkorganisation. Und also sie haben die äußere Unsicherheit abgebildet in ihre Organisationsform. So, aber was heißt das wiederum für die Menschen, die darin arbeiten? Der ursprüngliche Vertrag, Leistung gegen Sicherheit und Perspektive, der ist zerbrochen. Weil immer weniger Organisationen können diese Sicherheit leisten, immer weniger Organisationen können diese Perspektive leisten und der Mensch ist im flexiblen Kapitalismus im Grunde auf sich allein gestellt. Also das merken wir jetzt wieder. Wie flexibel muss die Arbeitszeit sein? Wie flexibel muss der Arbeitsort sein? Wie flexibel muss der Arbeitsvertrag sein? Also das Ganze verflüssigt sich und es verflüssigt sich meistens zu Lasten des Arbeitnehmers. Der wird immer so ein bisschen immer zurück an die Wand gedrängt. Ja, es gibt auch gute Entwicklungen. Also natürlich ist Homeoffice für manche Leute toll oder flexible Arbeitszeit. Manche Leute machen da auch das Beste draus. Aber im Grunde ist es in den letzten 20, 30 Jahren, es geht immer, die ökonomische Unsicherheit wird zu Lasten des Einzelnen verschoben. Und die These, die ich auch im Buch entwickle, ist, dass radikales Arbeiten im Grunde die einzig mögliche Antwort ist, wie man noch in dieser Arbeitswelt bestehen kann. Zum Beispiel, indem man sagt, ich opfere nicht mein ganzes Leben der Arbeit, ich muss mich abgrenzen, ich muss ganz neu auf meine Stärken schauen, meine Stärken entwickeln, ich muss eine ganz neue Form von Pragmatismus entwickeln, ich muss auch ganz neu lernen, um nicht auf der Stelle zu bleiben und ich muss auch mein soziales Miteinander muss ich auch neu justieren, weil ich mit ganz vielen Leuten jetzt zusammenarbeiten muss und nicht mehr immer nur in meinem eigenen Kästchen sitze.
Ich überlege gerade, ob das eine Kritik ist und wenn, wo die begründet liegt. Aber es, glaube ich, ist gar keine Kritikzuweisung. Du sagst gar nicht, die Unternehmen sind schuld, sondern würdest du sagen, das liegt jetzt quasi an der VUCA- und Bani-Welt, dass die so schnelllebig, so disruptiv ist, dass die Unternehmen gar keine anderen Möglichkeiten haben? Weil ich sehe auch noch ein bisschen den Widerspruch oder ich gehe bewusst in den Widerspruch, wo ich sage, also ich gehe mit dir, dass es immer mehr auf den Arbeitnehmer überlagert wird, also diese Unsicherheit. Und gleichzeitig gibt es ja diesen Fach- und Führungskräftemangel auch. Das heißt, wenn ich mich mit Geschäftsführern unterhalte, merke ich schon oft, dass ja auch die Arbeitnehmer schnell woanders hingehen und schnell auf den nächsten Gehaltscheck springen etc. Das heißt, es gibt ja dort Chancen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, einfach weil der demografische Faktor den Arbeitnehmern auch zuspielt.
Also zunächst, mir geht es gar nicht um Schuldverteilen, sondern das ist jetzt erstmal eine Beobachtung. Mhm. Und ich sage zum Beispiel in meinem Buch, ich respektiere das, eine Organisation als System, das ist das oberste Gesetz, dass die Organisation weiter existieren muss. Und im Grunde ist jeder von uns austauschbar. Und das ist die Perspektive der Organisation. Und damit müssen wir uns einfach abfinden. Und dann sage ich natürlich gleichzeitig, die Menschen in dieser Situation, wie können die das Beste draus machen? Und da ist radikal arbeiten dann halt mein Angebot. Aber es geht mir überhaupt nicht um Schuldverteilen. Also ich bin da zum Beispiel in dem Buch auch, ich bin an keiner Stelle polemisch. Ich will jetzt da keine Provokation machen, sondern ich möchte einfach eine Lösung anbieten. Dann zum Thema Fachkräftemangel. Also ich würde diese These vom Fachkräftemangel, also die würde ich sehr hinterfragen wollen, ganz ehrlich. Also wenn ich mir anschaue, wie die Einstellungssituation zum Beispiel für Leute über 50 ist, die fallen teilweise komplett durchs Raster. Ja, das ist aus unterschiedlichsten Gründen. Also wenn ich zum Beispiel aus HR weiß ich, die Leute, die recruiten, das sind meistens ganz junge Leute, das ist die Einstiegsposition. Die haben überhaupt keine Erfahrung, Stärken und Schwächen einzuschätzen oder so ein Profil zu lesen oder die kippen vielleicht alles in eine Maske und dann kommen da 10 Bewerbungen und von den 10 Bewerbungen werden schon mal 8 aussortiert, weil diese Maske so programmiert ist, dass eigentlich die relevanten Skills gar nicht rausgefiltert werden. Also diesen Fachkräftemangel, den möchte ich wirklich hinterfragen, weil es gibt nämlich auch noch ein anderes Thema, da hatte ich gestern ein interessantes Gespräch. Und zwar, es geht eigentlich um Zeit- und Investitionspolitik in Organisationen. Also da in dem Gespräch ging es dann praktisch darum, wie viel ist eigentlich eine Organisation bereit zu investieren in Ressourcen, in Zeit und Geld, um die Leute vernünftig weiterzubilden. Also ja, um wirklich noch diesen Pool an Skills und an Leuten vernünftig zu erweitern oder zu schärfen. Weil das ist nämlich für manche Organisationen auch so ein blinder Fleck. Die sagen dann, ach ja, Weiterbildung, das läuft irgendwie so nebenbei und das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ja, nee, das funktioniert halt nicht. Du brauchst ein neues Zeitregime und du brauchst bewusste Investitionsentscheidungen. Also, um jetzt doch mal ein bisschen polemisch zu werden, sich einfach hinzustellen und von Fachkräftemangel zu schreien, das ist zu einfach. Und das ist teilweise auch falsch und gelogen. Also, so weit würde ich jetzt tatsächlich mal gehen.
Ich bin dann noch ein bisschen am Hadern, weil, also ich sehe die Punkte, die du siehst, und gleichzeitig gibt es ja aber, dass viele Stellen nicht besetzt werden können. Ich gehe mal in die Gastro, ich gehe mal in ganz andere Bereiche. Glaubst du, es sind die Arbeitsbedingungen? Woran liegt es, dass man diese Positionen nicht besetzt kriegt? Ist es der Lohn? Also ich sehe ja schon, dass viele Sachen einfach leer sind.
Ja,
so. Ja. Es kann auch sein, dass das Bürgergeld zu hoch ist, dass das in der Schere ist, dass ich mehr Bürgergeld kriege als Mindestlohn oder den Lohn der erhalte. Aber man sieht ja, es sind viele Stellen leer. Ich habe noch nie so viele Anzeigen gesehen. Das heißt, ich fühle den Fachkräftemangel schon als Konsument.
Ja, das ist richtig. Und es gibt auch so Schmerzbranchen, ne? Also gerade Gastro und Hotellerie. Ja, da muss man halt dann auch überlegen. Also ich denke mir dann, wenn da keine Leute mehr arbeiten wollen, dann werden diese Betriebe irgendwann auch zumachen und dann wird man irgendwann halt auch nicht mehr essen gehen können. Und dann wird sich's irgendwann so fortsetzen, dass man sagt, na gut, wenn wir irgendwo hingehen wollen zum Essen, dann müssen irgendwelche Leute sich finden, die da halt drin arbeiten. Aber wenn dann keiner drin arbeiten will, dann ist es so. Also wir werden es als Gesellschaft irgendwann spüren, aber bevor der Schmerz nicht groß genug ist, werden wir da auch nichts dran machen. Also jetzt, ich sag mal, unangetastet davon, dass wir sehr wahrscheinlich die Arbeitsbedingungen in bestimmten Betrieben verbessern müssen, also Thema Schichtarbeit oder Bezahlung, ja, aber nochmal, solange in der Breite die Leute nicht bereit sind, da zu arbeiten, es gibt Betriebe, die da sich wahnsinnig verbiegen und die nochmal was anbieten und nochmal was anbieten, trotzdem wollen die Leute da nicht arbeiten und das ist ja auch ein gesellschaftliches Phänomen, dann wird so eine Branche sich vielleicht um 40-50% reduzieren und dann werden wir es spüren. Und dann werden wir uns fragen, wie weit können wir das verbessern, dass die Leute da trotzdem arbeiten wollen.
Ja, also ich bin ja komplett bei dir. Ich wollte ja nur ein bisschen stänkern als Podcaster. Man kann ja das Gegenbeispiel nehmen von Bodo Jansen mit dem Upstalsboom, die in dieser Branche sehr viele Bewerbungen einfach haben, weil die Arbeitsbedingungen sehr gut sind. Und ich war jetzt, habe mich länger mit Gastropersonal bei der Akademie der Deutschen Genossenschaften unterhalten, die da im Service gearbeitet haben, die gesagt haben, ja, wir möchten eigentlich hier nicht mehr weg, weil wir haben auch an Feiertagen frei etc. Das heißt, die machen dann zum Beispiel über Weihnachten dicht. Und das heißt, wenn die Arbeitsbedingungen da sind, dann sind die Leute auch glücklich und dann füllen sich auch die Stellen. Und also es hat schon auch was mit Arbeitsbedingungen zu tun. Aber es hinterfragt natürlich Geschäftsmodelle, wenn man über Weihnachten dann irgendwo unterkommen möchte und da wäre kein Personal mehr. Da wird sich wahrscheinlich was im Wandel befinden. Du beschreibst in deinem Buch ja auch unterschiedliche Merkmale von radikalen Ideen. Kannst du diese kurz erläutern und vielleicht auch ein Beispiel aus dem Arbeitsleben nennen?
Ja, woran erkennt man radikale Ideen? Ich habe da so vier Merkmale definiert. Und zwar das erste ist der Paradigmenwechsel. Also was heißt Paradigmenwechsel? Wenn du eine, ich gebe auch gleich ein konkretes Beispiel, wenn du praktisch eine Sache unter einem völlig anderen Licht betrachten kannst. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Tesla, ja. Also gut, Elon Musk, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ne? Der ist auf ziemlich krassen Abwegen. Aber damals hat er einen Paradigmenwechsel gemacht, indem er gesagt hat, ein Auto ist kein Auto mehr, sondern Auto ist Software. Also eigentlich bauen wir eine Software und diese Software hat zufällig 4 Räder. Das ist ein Paradigmenwechsel, also etwas völlig neu zu betrachten. Ja, das zweite Merkmal, was eine radikale Idee hat, das ist eine tatsächliche Vision. Also die Leute wollen dahin. Ein anderes Beispiel ist Fridays for Future, die soziale Bewegung. Die hatte eine ganz klare Vision zu sagen, also wir wollen den Klimawandel aufhalten. Wir wollen uns da auch irgendwann organisieren. Und das ist halt soziale Bewegung ist gewachsen. Also das ist das zweite Merkmal, dass eine radikale Idee hat eine Vision, ja, oder die Bürgerrechtsbewegung in Amerika unter Martin Luther King, ja, also das Ende der Rassentrennung, ja, Gleichheit und so weiter. Das dritte Merkmal ist die Risikobereitschaft. Also die Leute, die das machen, die dieser radikalen Idee folgen, die gehen oft auch ins Risiko. Da springe ich jetzt zum ersten Beispiel zurück. Also Tesla oder jede andere technologische Firma oder jedes Startup geht am Anfang ins Risiko und sagt, wir setzen unsere ganze Energie, unser ganzes Geld, setzen wir darauf, dass das irgendwie funktioniert. Und das vierte Merkmal ist die Beschleunigung. Leute, die eine radikale Idee haben, die wollen meistens, dass sich die Dinge jetzt ändern und nicht irgendwie in 2 Jahren oder in 10 Jahren, sondern da ist irgendwie Zug dahinter. Also das sind so diese 4 Merkmale, die mehr oder weniger auftauchen bei radikalen Ideen. Das erste ist der Paradigmenwechsel, dass du etwas ganz neu betrachtest. Das zweite ist die Vision, dass du wirklich wohin willst. Du hast ein positives Zielbild. Das dritte ist das Risiko, dass du wirklich persönlich ins Risiko gehst oder finanziell ins Risiko gehst oder meinetwegen auch in das Reputationsrisiko. Ja, weil die Leute vielleicht am Anfang sagen, was ist denn das für ein Spinner? Was völlig, völlig Blödsinn, ich kann überhaupt nicht funktionieren. Und das vierte Merkmal ist eben die Beschleunigung, also dass du versuchst, möglichst schnell die Dinge ins Laufen zu kriegen.
Mhm. Dankeschön. Du sagst ja auch, du hast ein schönes Kapitel, wie Organisationen aus den Fugen geraten. Und das ist noch so ein Thema, wenn wir jetzt so Organisationen uns anschauen, die teilweise, ich will nicht sagen führungslos, sondern irritiert sind, wo es hingehen soll. Das heißt, aufgrund der hohen Disruption und auch der erratischen Entwicklungen quasi, die aus den USA gerade kommen, das heißt, man hat ja gar keine Ahnung mehr, wie man eine Organisation richtig aufstellen soll mit bestimmten Produkten und Dienstleistungen. Und du behandelst ja dort zum Beispiel das Thema Zweckrationalität und Wertrationalität. Was verbirgt sich dahinter?
Also jede Organisation hat einen Zweck. Also eine Bäckerei backt Brötchen, eine Fabrik stellt Schrauben her, eine IT-Beratung macht Software. Das ist Zweckrationalität. Und diese Zweckrationalität oder der Zweck der Organisation, der sticht eigentlich alles. So, aber weil wir ja menschliche Organisationen oder Menschen in Organisationen sind, gibt es die sogenannte Wertrationalität. Wertrationalität stellt die Frage, ist das, was wir machen, aus ethischer oder moralischer Hinsicht vertretbar? Oder welche Werte wollen wir vertreten? Welche Kultur wollen wir haben? Schönes Beispiel, noch vor 5 Jahren hätte sich so ein Mitarbeiter von Deal, ja, bei der Party eher in der Ecke versteckt und sagt, ja, sorry, ich arbeite leider in der Rüstungsbranche und so. Und habe ich gestern gelesen, Rheinmetall ist unter den beliebtesten Arbeitgebern, ja, bei jungen Leuten. Also so kann sich eine Wertrationalität auch ändern. Also heute würde zum Beispiel Rheinmetall sagen, guckt euch mal an, wir müssen uns jetzt nicht mehr verstecken. Auch bei uns ist es jetzt ethisch gerechtfertigt zu arbeiten. So, also die Zweckrationalität betrifft das Produkt, was machen wir eigentlich? Und die Wertrationalität stellt die Frage, machen wir das Richtige? Also was ist unser Impact auf die Gesellschaft? Und eine aufmerksame Organisation hat beides im Blick und lässt beides gut zusammenarbeiten. Also eine Organisation, die nur auf die Zweckrationalität guckt, die ist in Gefahr, die Umwelt zu belasten, die Leute auszubeuten und einfach von der Straße abzukommen. Und eine Organisation, die nur in der Wertrationalität unterwegs ist, die ist ein bisschen so in Gefahr, in Schönheit zu sterben oder jetzt einen geilen Purpose zu haben, aber völlig am Markt und an den Menschen vorbei zu produzieren.
Stark. Du sagst ja auch, dass Organisationen in quasi einem permanenten Beta-Status sind. Was verbirgt sich dahinter?
Permanent Beta bedeutet zu akzeptieren, dass sich die Umwelt wahnsinnig schnell verändert. Also ich muss ein Gleichgewicht finden als Organisation zwischen dem, was für mich tatsächlich unveränderlich ist, was für mich zum Kern gehört, was ich auch erhalten will. Und auf der anderen Seite muss ich Mechanismen installieren, die es mir erlauben, einfach schnell auf meine Umwelt zu reagieren. Da gibt es ja immer diese schöne Abkürzung VUCA, die ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich geläufig. Also das ist dieses Akronym, das heißt Volatile, Uncertain, Complex und Ambiguous, also auf Deutsch volatil, unsicher, komplex und uneindeutig. Also vieles kann sich verschieben. Es gibt politische Entscheidungen, die man nicht mehr vorhersagen kann. Es gibt wirtschaftliche Entwicklungen, die man nicht mehr vorhersagen kann. Es gibt demografische Entwicklungen, die man nicht mehr vorhersagen kann. Also all diese Dinge, das ist dieses sogenannte VUCA-Umfeld, und Organisationen sind, ob sie wollen oder nicht, im permanent Beta, also in einem Zustand, der flüssig ist und auf den man sich mehr oder weniger schnell einstellen muss.
Jetzt sehe ich gerade so einen CEO vor mir, Mittelstand, der innovativ sein möchte, der sein Unternehmen voranbringen will, der geht jetzt auf so eine Konferenz, der liest den Harvard Business Manager, der hält sich auf dem Laufenden und hört dann sowas von Holacracy, hört was von New Work und von humanzentrierter Organisation und möchte das irgendwie gern einblenden oder einbinden in seine Organisation. Was ist deine Position dazu?
Also, ja, du hast jetzt praktisch die beiden Beispiele genannt, Holacracy und New Work, weil ich die auch in meinem Buch als, als fehlplatzierte Management-Moden mal jetzt als Beispiel genannt habe, die sie sein können. Also die Engländer haben so ein Sprichwort: It's better to be a fool in fashion than out of fashion. Also lieber mal eine Mode mitmachen und falsch liegen, als die Mode auslassen und dann als der Depp dastehen. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein CEO natürlich das Beste für die Organisation will und auch offen ist für neue Ideen. Aber als erstes sollte man sich in der Organisation aufklären über diese Moden, über diese Ideen und sich fragen, passen die denn zu meiner Organisation? Ist das denn etwas Gutes? Also, weil diese Moden unreflektiert anzuwenden, das ist schon ein großer Fehler, den die Leute machen. Es gibt auf Beraterseite, gibt es da oft so Blaupausenversprechen. Also wir haben jetzt ein Modell, also was ich zum Beispiel kenne, Objectives and Key Results, OKR, und es wird dann drüber gezogen, oder eben Holacracy wird da drüber gezogen. Aber das ist meiner Meinung nach nicht flexibel genug und es ist auch nicht individuell genug. Und bei New Work ist es oft auch ein bisschen so das Gleiche. Und also das ist dieser Punkt, den ich vorhin genannt habe. Wenn du so etwas ausbreitest über eine Organisation, dann ist es immer die erste Frage, wie ist die Resonanz der Menschen, die darin arbeiten? Entfremdet es sie von der Organisation oder gehen sie in Resonanz und sagen, damit können wir was anfangen, weil es flexibel genug ist, es ist verständlich genug, wir bekommen Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen. So, also das ist auch einfach ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, damit eine Organisation eben nicht aus den Fugen gerät, muss es sich mit so einer Idee erstmal sorgfältig auseinandersetzen. Sie muss auch die Organisation in so einer Art Ausprobierphase damit in Kontakt bringen und muss erstmal gucken, findet eine Entfremdung statt oder findet eine positive Resonanz statt?
Ja, sehr schön. Du hast ein sehr schönes Zitat, mit dem du ein Kapitel einleitest. Ich lese es mal kurz vor. Im 19. Jahrhundert industrialisierten wir die Massenproduktion von Waren. Im 20. Jahrhundert industrialisierten wir Dienstleistungen. Im 21. Jahrhundert industrialisierten wir Bullshit. Andrew Spicer, Organisationssoziologe. Wie sieht eine Arbeit ohne Bullshit aus? Und was ist der Bullshit?
Bullshit ist alles, was uns davon abhält, tatsächlich echte Arbeit zu leisten, werthaltige Arbeit zu leisten, unsere Kerntätigkeiten auszufüllen. So, also, was hält uns ab? Was ist dieser Bullshit? Es ist alles an Strukturen, Aufgaben, Prozessen, Kommunikationen, die wir gebaut haben, aber die uns tatsächlich im Grunde von der echten Arbeit abhalten. Und diesen Bullshit sollten wir so weit wie möglich reduzieren. Manche Hörer kennen vielleicht auch den David Graeber, diesen Soziologen, der hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, Bullshit Jobs. Der sagt ja, also es gibt ganze Jobs, die eigentlich Bullshit sind, wie PR-Berater, Investmentbanker, was auch immer. So weit würde ich nicht gehen. Also das maße ich mir nicht an zu sagen, ganze Jobs sind Bullshit. Aber ich bin davon überzeugt, dass es in jeder Arbeit Bullshit und auch Bürokratie gibt, die wir reduzieren müssen, damit wir wirklich, ja, befreit werden, damit wir wieder aufatmen können, damit uns auch die Arbeit einfach auch wieder Spaß macht.
Wenn wir da, ich sage ja immer, die Intelligenz liegt ja im Unternehmen. Das heißt, als Coach, Berater etc. Komme ich ja eigentlich, wenn ich ehrlich wäre, nur mit schlauen Fragen und nicht mit Antworten. Das heißt, in der Regel wissen die Mitarbeitenden ja, was schief hängt und was nicht schief hängt. Was würdest du den Zuhörerinnen empfehlen, um mal kritisch in ihr Unternehmen reinzuhorchen, reinzuschauen, reinzuhören, woran man quasi so einen Bullshit erkennen kann oder wie die das erkennen können?
Also, jetzt geht's mal rein ums Erkennen. Zum Beispiel kann man, wenn man E-Mails liest, sehr leicht erkennen, ob es um Bullshit geht oder nicht. Also, da muss ich gar nicht von offiziellen Unternehmens-E-Mails reden, die so weichgespült sind, dass man sie eigentlich komplett übergehen kann. Also wenn ich zum Beispiel in Kommunikationen keine echte Information kriege, wenn es nicht konkret ist, wenn immer nur so flutschige Begriffe verwendet werden, dann habe ich Bullshit-Kommunikation vor mir. So. Jetzt wird es aber schon ein bisschen ernsthafter. Also wenn ich zum Beispiel in einem Team bin von 5 Leuten, dann könnte man doch mal einfach mal so ein Bullshit-Board machen. Was ist ein Bullshit-Board? Da kann man vorbeigehen im Laufe des Tages und kann einfach mal da aufschreiben, entweder physisch oder virtuell, was hält uns eigentlich auf? Was erscheint uns sinnlos? Was können wir nicht gebrauchen? Was irritiert uns? Also einfach, damit man in einem ersten Schritt erstmal sammelt, was potenzieller Bullshit ist. Und das enthält auch schon eine wichtige Botschaft, nämlich, dass man sich gemeinsam darauf einigen muss, was Bullshit denn tatsächlich ist. Denn der Bullshit des einen ist die sinnvolle Aufgabe des anderen, je nachdem, was ich halt brauche für meine Arbeit. Aber dass man sich überhaupt mal darüber austauscht und das überhaupt mal klärt, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt.
Du legst ja auch Wert, also ich bereite gerade zum Beispiel ein Seminar zum Thema positive Psychologie vor und nehme da zum Beispiel das VIA Stärkeninventar so als Grundlage. Und du gehst ja auch oft in deinem Buch so ein bisschen drauf ein, oder hast auch schon wieder ein schönes Zitat hier, also du leitest deine Kapitel auf wunderschön ein. Ich nehme einfach mal das von Rochefoucauld, ist das richtig ausgesprochen? Man soll den Wert eines Menschen nicht nach den großen Eigenschaften betrachten, die er hat, sondern nach dem Gebrauch, den er von ihnen macht. Also sehr schönes Zitat, noch nicht gehört. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was verstehst du quasi unter diesen beruflichen Stärken und wie kann ich die erkennen und wie kann ich den dann auch quasi implementieren?
Also ich gehe mal ein bisschen zurück und sage, berufliche Stärken sollte man idealerweise schon in der Schule erkennen. Also, was meine ich damit? Jeder Mensch hat ein bestimmtes Selbstbild und hoffentlich ist es ein sogenanntes dynamisches Selbstbild. Dynamisch heißt, ich sehe mich als jemand, der fähig ist, Dinge zu lernen, an neuen Dingen Spaß zu haben und meine Fähigkeiten zu entwickeln. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die Schule reinschauen, dann werden wir oft so mit Sätzen von Kindern konfrontiert oder von Jugendlichen. Ich kann halt kein Mathe. Ich bin halt so. Ne? Oder ich kann kein Physik. Also sowas Absolutes. Und das sind Sätze aus einem statischen Selbstbild. So. Also ein statisches Selbstbild sagt, da gibt's eine Grenze für mich. Also das, ich bin einfach so, ich kann das nicht, ich lerne das nie. Ja. Und leider scheint es so zu sein, dass viele Kinder oder Jugendliche, ich rede jetzt mal von Jugendlichen, mit einem statischen Selbstbild oder dem Hang zum statischen Selbstbild aus der Schule rauskommen und für sich selbst bestimmte Bereiche schon mal einschränken. Das ist deswegen schade, weil es sie auch daran hindert, in ganz vielen Richtungen ihre beruflichen Stärken überhaupt auszuloten. Also ich sage ganz konkret, jeder Jugendliche in Deutschland ab dem Alter von 15 sollte durch eine Potenzialanalyse laufen. Die also selbstverständlich vertraulich und anonymisiert oder was auch immer, ja, aber was wir da schon an Potenzial verschwenden und an Feedback und an Rückspiegelung und auch an Selbstwirksamkeit, die ein Jugendlicher dann für sich selbst entwickelt, weil er überhaupt einmal strukturiert gespiegelt bekommt, worin bin ich gut, was kann ich entwickeln. Also, um jetzt da mal einen Strich drunter zu machen, die Auseinandersetzung mit beruflichen Stärken fängt eigentlich im jugendlichen Alter und im jungen Erwachsenenalter schon an. So, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und gehe in die Ausbildung und ins Studium und vor allem in den Arbeitsplatz. Also wir sollten zum Beispiel Instrumente wie Jobcrafting sollten wir viel mehr nutzen. Also dass eine Führungskraft mit dem Mitarbeiter da in Kontakt kommt und gemeinsam sich überlegt, wie können wir deine Potenziale eigentlich rauskitzeln und wie können wir den Arbeitsplatz so verändern, dass wir beide was davon haben. Also ich als Führungskraft und du als Mitarbeiter und du in deine Stärken kommst. Ich habe da zum Beispiel einen kleinen Fragebogen entwickelt, das sind so 17 Punkte, da kann man sich einschätzen und die Führungskraft kann einschätzen und man kann auch den Sollzustand einschätzen und so weiter. Das ist so ein kleines Survey, womit man wirklich jetzt in 1:1 gehen kann, also wo es darum geht, den Arbeitsplatz eines Mitarbeiters konkret so zu verändern, dass man sagt, wie komme ich denn in meine Stärken? Eine andere Idee sind die Botschaftertage. Das hat zum Beispiel auch der Bodo Jansen damals so gemacht. Der hat Leute in ganz unterschiedliche Abteilungen geschickt, die sind da einfach mitgelaufen, die haben sich da ausprobiert und die konnten danach entscheiden, wo möchten sie eigentlich arbeiten, selbst wenn sie vorher in einem ganz anderen Bereich des Unternehmens gearbeitet haben. Das ist zum Beispiel auch eine interessante, radikale Idee, kann man nicht immer machen, aber überhaupt einmal, um das gegenseitige Verständnis zu erzeugen, das ist ja im Azubi-Wesen ist es ja gang und gäbe, dass man den Azubi in ganz viele unterschiedliche Abteilungen reinsteckt, da kann er sich ausprobieren. Also da wird eigentlich noch ein bisschen rudimentär so das angeteasert, wo hast du denn deine Stärken?
Mhm. Wo siehst du denn die Grenzen vom Jobcrafting? Also liegt das an der Größe der Organisation, liegt das an der, ich überlege gerade, Zweckrationalität und wie hieß die andere Rationalität? Muss ich gleich nochmal schauen.
Wertrationalität.
Genau. Wo siehst du die Grenzen von Jobcrafting? Weil ich bin nämlich komplett bei dir. Also weil genau das ist auch mein Ansatz. Ich sage, okay, wenn du Danny in der Buchhaltung sitzt, dann sitzt einer von uns beiden zeitnah im Gefängnis, weil Buchhaltung kann Danny nicht. So, das heißt, wäre jetzt ganz schlecht, mich da hinzusetzen. So, wird keiner glücklich. Aber den ganzen Tag malen kann ich ja auch nicht. Ich kann mich ja nicht den ganzen Tag in eine Organisation setzen, wo ich male. Das heißt, wo siehst du denn den Gestaltungsspielraum in den Organisationen und den Spielraum?
Ja. Na, beim Jobcrafting gibt es die Perspektive des Mitarbeiters und es gibt die Perspektive der Organisation. Und beides unter den Hut zu bringen, das ist die Aufgabe von Führung. Das sind Konflikte, die wirst du nie auflösen. Ja, also du wirst nie eine hundertprozentige Passung erreichen. Aber diese Passung zu moderieren und diesen Konflikt zu begleiten und gleichzeitig dann auch die Erfordernisse der Organisation und des Mitarbeiters unter den Hut zu bringen, das ist die Aufgabe der Führung.
Mhm. Was würdest du Menschen raten, die das Gefühl haben, in ihrer Arbeit keinen Sinn mehr zu sehen oder zu finden?
Also, was würde ich denen raten? Was ich ihnen auf keinen Fall raten würde, und da gibt es auch so Coach-Kandidaten, die das machen. Du gehst jetzt sofort da raus und brichst alle Zelte ab und machst jetzt Tauchlehre in Thailand oder so. Ja, also das würde ich erstmal keinem empfehlen. Ich würde erstmal einladen und würde sagen, pass auf, wenn das wirklich so ist, wie groß ist denn eigentlich dein Sinnbedarf in der Arbeit? Also ist das wirklich so, dass dein Job oder deine Arbeit mit Sinn aufgeladen werden muss? Weil interessanterweise die Ur-New Worker, der Friedrich Bergmann, der das Ganze begründet hat, der hat zum Beispiel gesagt, ihr braucht in eurer bezahlten Arbeit überhaupt keinen Sinn finden. Das geht gar nicht. Ja, die Arbeitswelt ist völlig krank. Ihr macht euren Job von 9 to 5 und in eurer Freizeit sucht ihr diese Arbeit, die man wirklich, wirklich will, euer sogenanntes Calling. Also als erstes würde ich fragen, wie viel Sinngehalt brauchst du denn in der Arbeit? Und wenn derjenige dann sagt, naja, doch, schon, sehr wichtig für mich, dann würde ich fragen, gut, welchen Preis bist du denn dafür bereit zu zahlen? Also bist du dafür bereit, die Stelle zu wechseln? Bist du dafür bereit, in eine andere Stadt zu ziehen? Bist du dafür bereit, weniger Gehalt zu verdienen? Und so müsste derjenige dann sich überlegen, wie viel ist mir denn der Sinn überhaupt wert in der Arbeit?
Mhm. Wir haben uns jetzt schon gut verquatscht, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Zu deinem Buch, gibt es noch so ein Thema, wo du sagst, Mensch, Danny, sind wir mal so quer überall reingetaucht, aber hier gibt es noch einen Aspekt in meinem Buch, den möchte ich unbedingt nochmal beleuchten, weil der ist mir besonders wichtig.
Also tatsächlich gibt es einen Aspekt, und zwar ist das Thema Angst in der Arbeit. Das ist ja immer noch so ein Tabuthema eigentlich. Also wir nähern uns da so langsam an mit so Trendthemen wie psychologische Sicherheit und so weiter. Aber man muss sich mal klar machen, es gibt 3 Grundmotive, die hat jeder Mensch. Das ist einmal das Motiv nach Macht, wobei Macht im Deutschen ist ein schwieriges Wort. Macht bedeutet im Grunde, dass ich die Welt gestalten kann, dass ich auf sie einwirken kann. Das ist eigentlich alles, was damit gemeint ist. Das steckt hinter dem Machtmotiv. Das zweite ist das Leistungsmotiv. Ich möchte wirksam sein in der Welt. Also ich möchte auch ich möchte etwas leisten im Sinne von, ich möchte mich verbessern, ich möchte Ergebnisse herstellen. Und das dritte Motiv ist das Anschlussmotiv. Ich möchte sozial eingebunden sein. Ich möchte vielleicht Teil einer Gruppe sein. Ich möchte akzeptiert sein. So. Und aus diesen 3 Grundmotiven, die jeder Mensch in unterschiedlichen Ausprägungen hat, entstehen 3 Ängste, also prototypische Ängste. Das erste Motiv ist im Arbeitsbereich die ökonomische Erpressbarkeit. Also ich sage das so krass, weil wenn wir den Job verlieren, dann haben wir kein Geld mehr. Das heißt, wir können uns nichts mehr leisten. Vielleicht haut der Partner ab oder die Partnerin oder wir müssen das Haus verkaufen oder was auch immer. Es hat auch Einfluss auf unser soziales Leben. Also die ökonomische Erpressbarkeit ist eine Urangst, die wir Menschen haben im Arbeitsleben. Die zweite Urangst ist die Versagensangst, weil der Arbeitskontext, wir müssen ja was leisten, aber was passiert denn, wenn ich es nicht kann oder wenn ich versage? Ja. Und die dritte Angst ist eben diese Angst vor sozialer Ablehnung, also bis hin zu, was passiert, wenn ich gemobbt werde oder wenn mich die Kollegen ablehnen, wenn ich ins Abseits gerate. Also das sind so diese 3 Ängste. Und mir geht's jetzt darum, mit dem radikalen Arbeiten diese Ängste nicht komplett aufzuheben, das geht gar nicht, aber so gut wie möglich zu entschärfen. Also zum Beispiel, da ist dieses 4. Prinzip, begegne den anderen mit Respekt und Wertschätzung. Ja, also sei hilfsbereit, erkenne möglichst das Beste in den anderen. Also dass man da zum Beispiel mal soziale Ängste auch entschärfen kann. Wie gesagt, gibt's noch andere Ideen, aber Angst als Tabuthema, das finde ich eben noch wichtig Und das ist eben Teil meiner vierteiligen Vision, eine Arbeitswelt möglichst ohne Angst.
Mhm. Wem würdest du deine Gebrauchsanleitung für radikales Arbeiten empfehlen? Wem würdest du dein Buch an die Hand legen und wer, sagst du, wer wird mit diesem Buch glücklich und findet da für sich einen Mehrwert?
Also ich würde es jedem empfehlen, der in sich so eine Unruhe spürt, so eine Unzufriedenheit spürt und der sich selber sagt, ich möchte mich eigentlich noch entwickeln. Ich möchte meine Arbeitswelt, also das, ich habe hier persönlich noch was vor. Also es ist ja erst dieses radikale Arbeiten, ist ja erst in zweiter Linie ein Business-Thema. Es ist ein Lebensthema. Und je länger ich damit arbeite, umso klarer wird mir das. Das heißt, diese fünf Prinzipien des radikalen Arbeitens, die sind eigentlich auch sowas wie ein Programm, auch um das gesamte Leben ein bisschen zu verbessern und zu schärfen. Ich habe das nur jetzt mal ganz konkret auf die Arbeitswelt bezogen und auf das eigene Arbeitsleben bezogen.
Okay, sehr schön. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Worauf bin ich da stolz? Also tatsächlich, ich bin auf die mittlerweile 6 Bücher bin ich stolz, weil dahinter wahnsinnig viel Gedankenarbeit steckt und auch strukturelle Begreifensarbeit. Also ich sage immer, wenn mich mein Thema interessiert und ich es richtig durchdringen will, dann schreibe ich ein Buch drüber. Und das ist schon für mich so wo ich sage, ja. Wo ich auch noch drauf stolz bin, das ist tatsächlich diese Community, die sich gerade bildet, also radikalarbeiten.de, weil es für mich eine ganz neue Rolle ist. Also ich bin ja eigentlich sowas wie ein Lonesome Ranger. Ne? Ich bin selbstständig seit fast 20 Jahren und ich mache viele Dinge auch mit mir selber ab und lebe so auch in so meinem eigenen Universum. Und auf einmal soll ich hier eine Community anleiten und Leute inspirieren und mich da zurechtfinden und auch, ich sag mal, in der Geschwindigkeit von anderen Leuten arbeiten und nicht in meiner. Und ich arbeite eigentlich sehr schnell. Ich bin ein sehr schneller Umsetzer. Und dann gehe ich ins Vertesten und dann mache ich weiter und so. Aber das kannst du eben in so einer Community nicht machen. Da gibt es so ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Und wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Und das lerne ich gerade. Und das ist für mich persönlich sehr anspruchsvoll. Aber da bin ich auch stolz, dass ich das gerade jetzt so austeste.
Oh, verstehe ich. Den Schmerz. Also die Herausforderung. Den Wachstumsschmerz, ich nenne es mal so. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also man sieht es mir auf den ersten Blick nicht an, aber ich bin tatsächlich ein introvertierter Typ. Also ich stehe viel auf Bühnen und ich mache oft den Eindruck, als wäre ich so ein Social Guy. Aber tatsächlich ist Smalltalk für mich anstrengend. Also ich bin so ein Nutzenkommunikator. Ich brauche immer einen Anlass, um mich zu unterhalten. Ja, und das würde ich gern noch besser können. Also einfach irgendwo hingehen und mich zu unterhalten, das ist anstrengend für mich. Also ich bin jetzt Ende 40 und ich habe ungefähr bis Mitte 30 gebraucht, um Menschen zu mögen. Das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Scherz. Ich habe mir meine Liebe zu den Menschen und mein Arbeiten mit den Menschen hart erarbeitet. Und dieses, ich nenne es jetzt mal dieses Defizit in so einem Social Event da einfach loszuplappern, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die hätte ich vielleicht noch gerne besser. Ja.
Ein schönes Wachstumsfeld. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst? Muss nicht beruflich sein, kann auch privat sein, kann auch in der Jugend sein. Fällt es weit.
Also was mich als Jugendlicher mit am meisten beeindruckt hat, war das von Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Das habe ich ein paar Mal gelesen. Also das ist einfach ein Knaller. Das Buch hat einfach alles und von Fantasie über Drama, über eine ganz andere Welt. Und also das hat mich privat sehr beeinflusst. Was mich auch noch sehr beeinflusst hat, das waren die Don Camillo Bücher. Und zwar der Giovannino Guareschi, der hat es ja in den Mitte in den 50ern geschrieben. Und diese Filme, man kennt sie als Komödien, aber in diesen Büchern steckt so viel Weisheit und so viel Glauben. Ich lese die immer wieder und diese Bücher beeindrucken mich immer wieder und ich lerne immer wieder was Neues. Also das ist das Zweite. Und das Dritte, wenn du drei wissen willst, dann muss ich mich kurz mal umdrehen.
Die klassische Bewegung in dem Podcast ist immer nach hinten zum Bücherregal.
Ja, genau.
Vielleicht gibt es ja ein aktuelles Buch auf deiner Liste, wo du sagst, das hat dich jetzt mal inspiriert in dem letzten Jahr oder so. Oder du sagst, das hat dich inspiriert.
Also tatsächlich hat mich in letzter Zeit ein Fachbuch inspiriert. Und zwar heißt es The Science of Organizational Change, weil das sehr, sehr angenehm, also wissenschaftlich fundiert ist und mit so auch Psychomythen und Organizational Mythen aufräumt. Da ist auch hinten drin so dieser Ansatz der Verhaltensökonomie, also der praktisch auch ein bisschen drauf raus will, wie verhalten sich denn Menschen und wie kann man denn, also jetzt ohne jetzt Manipulation.
Paul Gibbons, kann das sein? The Science of Organizational Change?
Ja.
Mit so einem Papierflieger vorne drauf. Das muss ja ein gutes Buch sein, wenn das den Paperwings-Flieger drauf hat. So. Ja, genau. Okay, cool. Ich habe es gleich beim Amazon in meinen Warenkorb gepackt. Und ich habe es auch letztens in irgendeiner Empfehlung gesehen. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ich bin ganz lange aufgewachsen, auch eher mit so einem statischen Selbstbild, sagen wir es mal so. Ich habe lange gebraucht, um für mich selber auch mir Themen zu entwickeln und mir selber auch so ein dynamisches Selbstbild anzueignen. Das war so ein Glaubenssatz, der mich längere Zeit behindert hat.
Musst auch nicht zwanghaft suchen, wenn du einen hast.
Ja, fällt mir tatsächlich jetzt erstmal keiner ein.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ich habe mir einfach über die Jahre so eine Art Mentalität erarbeitet. Ich probiere Sachen einfach aus. Ich mache es einfach. Und dann gehe ich in die Schleife und verteste das und dann verbessere ich es oder ich lasse es halt fallen. Also weg von ich baue jetzt was Perfektes hin zu ich baue was und dann baue ich weiter und dann genau, also tatsächlich ins Tun zu kommen, einfach Sachen ausprobieren, das ist was ich erst im Lauf des Lebens mir angeeignet habe.
Finde ich sehr schön, weil ich habe dazu mal eine Illustration gemacht, einmal für Dominik Strotz Buch zum Thema New Work fängt bei dir selbst an. Das hat es dann nicht reingeschafft, weil dir das zu religiös war, das Buchbild. Ich nehme es jetzt in meins mit rein und da siehst du unten steht, erkenne dich selbst und dann gibt es ganz viele Stufen nach oben zum Himmelstor und da steht einfach machen. Und oben im Himmelstor steht dann New Work und werde der du bist oder werde, wer du bist. Und deswegen finde ich genau das, was du gerade gesagt hast, wenn du so ein statisches Selbstbild hast und dich entwickeln willst, ist das über diese Schritte. Also es ist nicht der große Schritt, sondern es ist dieses einfach machen, dieses iterative, sich entwickeln, rausforschen, was kann ich und was kann ich nicht. Deswegen finde ich das für mich ziemlich stimmig, wie du das beschrieben hast. Was ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ach, ich sehe auf allen Fotos blöd aus. Meine Kindheit. Mein Lieblingsfoto aus meiner Kindheit. Wüsste ich gerade gar keins. Die sind alle in irgendwelchen Kisten.
Dann kannst du eine für die Ressourcenarbeit bei deinen Eltern vielleicht mal nachschauen, ob du da eins findest. Dann. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Also ich setze mich gerne in Cafés und schaue dem Trubel zu, weil das ist für mich eine Situation, ich bin mittendrin, aber es geht mich nichts an. Das ist eine sehr angenehme Sache, gerne auch mit einer Zeitung oder ich gehe auch irgendwann irgendwo raus in die Natur zum Joggen. Aber ich bin kein Leistungsjogger, ja, sondern mir macht's einfach Spaß, über die Waldwege zu laufen. Und wenn ich dann dort dann irgendwann den Punkt erreicht habe, wo ich nicht mehr übers Laufen nachdenke, dann fängt eigentlich die Entspannung an.
Schön. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Also so ein fiktiver Lieblingsmensch.
Weißt, wenn du einen fiktiven hast, vielleicht hast du auch einen echten, musst ihn nicht benennen, aber was würde den kennzeichnen oder was kennzeichnet den? Kannst du sagen, ob es fiktiv oder real ist, das überlasse ich dir.
Also wir hatten es ja gerade so von Star Wars und mir fällt immer wieder dieser Satz ein, den Yoda gesagt hat über Luke Skywalker, nie war er ganz bei dem, was ihn umgab. Nie bei dem, was er tat. Ja, wirklich, da denke ich ganz oft dran. Also mein Lieblingsmensch ist einmal jemand, der wirklich da ist, wenn er da ist. Der wirklich ganz im Hier und Jetzt ist. Und dann hatte mein Lieblingsmensch noch eine zweite Eigenschaft, dass er mit so einem Art positiven Humor oder mit so einer Art positiven Haltung auf den anderen Menschen guckt. Positive Neugier, so. Ja, weil das, finde ich, ist etwas, was wir dringend brauchen wieder im Zusammenleben. Also nicht nur in der Arbeit. Also ich muss ja nicht unbedingt mit jedem gleicher Meinung sein, aber so eine Art positive Neugier gegenüber anderen
Zuhören,
Menschen.
Wohlwollendes Zuhören, ja.
Wohlwollendes Zuhören, ja. Also das hätte auch mein Lieblingsmensch, hätte diese Eigenschaft.
Ja. Schön. Jetzt kommt meiner Meinung nach die schwerste Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also die erste und wichtigste Erkenntnis war eigentlich die, dass es meine Aufgabe ist, Menschen zu inspirieren und in gewisser Weise auch, klingt jetzt komisch, Freude zu verbreiten. Also das hat eine Geschichte. Und zwar, wie gesagt, ich stehe schon praktisch mein ganzes Leben auf der Bühne. Ich habe auch in ganz vielen Settings von der Rockband über den Kammerchor bis zum Jazzquartett und ich stand auch auf ganz vielen Bühnen und so. Und ich wollte auch irgendwann mal, wollte ich so Rockstar werden. Ja, aber du gehst natürlich durch deine Realitätsvalidierung und irgendwann habe ich gesagt, ja, das werde ich einfach. Also ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug und ich bin auch, habe auch nicht den Körper für einen Rockstar. So, aber was habe ich mir davon behalten? Ich habe mir die Bühne behalten, ja. Also ich bin sehr gerne auf Bühnen, ich interagiere auch super gern mit dem Publikum, ich bringe auch Botschaften rüber und das ist meine Form, wie ich Dinge unters Volk bringe, wie ich Menschen inspirieren kann, wie ich Menschen auch mit meinem Wesen, mit der Art, wie ich mich präsentiere und wie ich kommuniziere, auch Freude rübergeben kann, etwas Positives rübergeben kann. Das, finde ich, ist meine Rolle? Das ist somit so meine wichtigste Erkenntnis. Meine zweitwichtigste Erkenntnis, ich bin so ein Schreibertyp, merkt man ja. Also ich schreibe wahnsinnig gerne in ganz vielen Formen. Das ist eine meiner Lieblingsausdrucksformen. Ja, das sind so zwei Erkenntnisse. Mehr fallen mir gerade nicht ein.
Gut. Welche Menschen inspirieren dich? Das muss nicht konkret sein, das kann auch allgemein sein.
Also am wichtigsten, aber das ist jetzt wirklich eine sehr persönliche Sache. Also ich bin Christ und die Person von Jesus inspiriert mich. Ja, was ich halt von ihm weiß in meiner ganz persönlichen Lebensgeschichte. Das ist so meine erste Inspiration. Wer inspiriert mich noch? Also ein Mensch, der mich früher sehr inspiriert hat, das war meine ehemalige Deutschlehrerin. Also die hat, ich war im Deutsch-LK und also wir haben wirklich teilweise auf Uni-Niveau gearbeitet, aber sie war auch menschlich beeindruckend. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren teilweise zu so, der ganze LK war aber zu Nachmittagen bei ihr und die war so krass drauf, die hatte sogar im Backofen hatte sie Bücher, ja. also das war wirklich also eine ganz besondere, beeindruckende Persönlichkeit. Und also bis ich so ein junger Erwachsener war, ich würde sagen, kein Erwachsener außer meinen Eltern hat mich so geprägt wie sie. So, ja. Genau. Also das würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum? Du kannst auch mehrere nennen. Du kannst auch die Tafelrunde einberufen, wenn du möchtest.
Also ich würde mich gerne mal mit Gandhi unterhalten. Ich glaube, Gandhi war eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich habe mal eine Biografie über ihn auch gelesen. Und ich glaube auch, er war gar nicht so eindeutig, wie man jetzt vielleicht denkt. Ja, also ich glaube, von Gandhi könnte ich noch sehr viel lernen. Und ich würde mich einfach gerne mal mit ihm unterhalten. So, also das ist so mal so, also eine Person, eine historische Person. Ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also für mich.
Ich dachte jetzt, Jesus hättest du noch mit an den Tisch gesetzt.
Na gut, den habe ich jetzt mal bewusst ausgeklammert. So. Natürlich, würde natürlich schon auf der Liste stehen, ja.
Da wird auf jeden Fall gut für Getränke sorgen, wenn das Wasser Wein wird. Genau. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde ihm raten, einerseits sich nicht für den Nabel der Welt zu halten, aber trotzdem andererseits versuchen, den eigenen Weg zu gehen.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Also ich möchte mit meiner Arbeit, mit dem, was ich wirken kann, die Welt ein bisschen besser gemacht haben. Ich möchte, dass meine Kinder mit beiden Beinen im Leben stehen und dass es ihnen gut geht. Und ich möchte mit den Menschen, die ich praktisch gewählt habe, gute Beziehungen haben. Gute soziale Beziehungen. Das sind für mich die drei Dinge, die ich gerne erfüllt sehen würde am Ende.
Sehr schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Es geht immer weiter. Also, weil ich habe es bis jetzt erlebt, auch wenn es ganz schlimme Zeiten gibt, wenn es einem nicht gut geht, wenn es anderen Leuten nicht gut geht, es geht immer weiter.
Sehr schön. Und das ist doch ein schönes Schlusswort und die Überleitung natürlich auch für nächste Woche Freitag, für die nächste Podcast-Folge. Lieber Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast war. Vielen Dank, dass du uns eine Einsicht gegeben hast in radikales Arbeiten und uns eine Gebrauchsanweisung für ein befreites Arbeitsleben mit an die Hand gegeben hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, es war super. Vielen Dank auch für das Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.